Die Gigue aus der Suite in D-Dur für Violoncello von Johann Sebastian Bach mit dem Cellisten Boris Pergamenschikow. Am kommenden Dienstag, dem 30. April, jährt sich sein Todestag zum 20. Mal. Er wurde ja leider nur 55 Jahre alt. Und aus diesem Anlass laden Freunde und Schüler des großen Cellisten und Pädagogen zu einem Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins der Hochschule für Musik Hans Eisler ein. Dort hat Pergamenschikow zuletzt gelehrt. Seine Schüler zählen zum Who is Who der deutschen Cellistengarde. Darunter befinden sich Nicola Altstädt, Julian Arp, Julian Steckel und Claudio Bohorques. Alle werden am kommenden Dienstag um 20 Uhr mit auf der Bühne sein im kleinen Saal des Konzerthauses. Neben weiteren Interpreten, Pianisten wie Kiveli Dörken, dem Geiger Christian Tetzlaff und Studierenden aus den Klassen von Altstädt und Bohorques. Und ich habe jetzt zwei Menschen zu Gast, die sehr eng mit Boris Pergamenschikow verbunden waren. Die ehemalige Leiterin des Freundeskreises der Eisler Musikhochschule, Andrea Bernsdorf, und sein Schüler und nunmehr selbst Eisler Professor Claudio Bohorques. Frau Bernsdorf, Sie haben sich seit vielen Jahren für den Musikernachwuchs engagiert, mit Benefizabenden, Hauskonzerten, Spenden sammeln Sie selbst, haben im Elternhaus auch Choräle gesungen und musiziert, mit Ihrer Familie Hausmusik gemacht. Was verband oder verbindet Sie mit Boris Pergamenschikow?
Also ganz viel. Ich habe ihn kennengelernt eigentlich durch Zufall über einen gemeinsamen Freund Andra Schiff, der mich zu ihm mitgenommen hat. Und dann hat eigentlich gleich eine sehr intensive Freundschaft angefangen. Er war für mich eigentlich ein Zauberer der Vermittlung von Musik. Er brachte die Musik zum Leuchten und hat uns auch das Hören neu gelehrt. Und was mich mit ihm verbunden hat, war immer sein ganz großer Respekt vor allen Kollegen, sein großer Respekt vor der Musik und eben auch seine Demut vor der Musik, der man sich gar nicht entziehen konnte.
Claudio Bohorques, Sie sind in Deutschland aufgewachsen, in einer peruanisch-uruguayisch-deutschen Musikerfamilie, und treten als Solist und Kammermusiker auf, unter anderem mit Ihrem Bruder Oskar. Und seit mehr als 10 Jahren sind Sie Cello-Professor an der Eisler Hochschule, also quasi der Amtsnachfolger von Boris Pergamenschikow. Er war Ihr Lehrer. Was haben Sie für Erinnerungen an ihn?
Oh, viele, viele Erinnerungen. Das ist schwierig, da auszuholen oder eine auszusuchen. Er hat mich enorm geprägt als Künstler, aber auch als Menschen. Es wurde gerade schon erwähnt, wie respektvoll er im Umgang war, eben mit jeder Note, aber eben auch mit jedem Menschen. Und das hat er auch im Unterricht wunderbar auch weitergegeben. Ich habe ihn kennengelernt bereits als 8-Jährigen. Da war er durch meinen Vater, der damals Solofagottist am Bayerischen Staatstheater in Karlsruhe tätig war, zum Konzert gekommen. Und ich hatte gerade erst die ersten Töne auf dem Cello gefunden und habe ihn dann so zum ersten Mal kennenlernen dürfen und war tief beeindruckt. Und das war das erste Kennenlernen überhaupt.
Und später dann als Lehrer, war er streng?
Ja, also er hatte eine Gabe, sich auf jeden Studenten, das habe ich später erst richtig bemerkt, sehr individuell einzustellen und ihm das Potenzial zu finden und mit Fragen zu unterrichten statt mit Antworten. Er hat uns einfach sehr geschickt geführt und auch und hinterfragt, warum wir diese Phrase so oder anders gestalten. Und dann bemerkt man als Student am Anfang sehr schnell, dass man sich vielleicht noch nicht so viel Gedanken gemacht hat, und dann möchte man das mal nächstes Mal besser machen.
Also durchaus fördern und fordern, wie man heute so schön sagt, Frau Bernsdorf.
Ja. Ja, genau das. Auch der Zuhörer war gefordert von ihm und gefördert.
Also ein Künstler und ein Mensch. Was war denn die menschliche Seite von ihm? Sie haben ihn ja beide, denke ich, auch privat kennengelernt.
Also ich erinnere mich, dass er zum Beispiel sehr auch an der geistigen Weiterentwicklung seiner Schüler interessiert war. Und es gab bei ihm immer zu Hause Abende, da wurden so Bildungsquiz gemacht, und da musste man Ich weiß nur, mir ist unvergesslich, wie er irgendwann einmal auch Barenboim eingeladen war und der musste eine Fuge darstellen, womit er ein bisschen überfordert war.
Also pantomimisch.
Pantomimisch. Und es ging ihm darum, er hat mal gesagt, das ist so ein Lieblingsausspruch von ihm, für mich, wenn man nicht Dostojewski liest, dann braucht man gleich gar nicht Cello zu spielen. Also es war ihm sehr auch an der geistigen Durchdringung.
Hand aufs Herz, Herr Borges, haben Sie Dostojewski gelesen?
Ja, natürlich, mit Begeisterung. Nein, ich glaube, was er uns auch vorgelebt hat, er hat ja auch zitiert aus den Klassikern und auch uns neugierig gemacht. Und das war auch wiederum eine Gabe, uns die Türen aufzumachen und zu sagen, was für eine bildende Kunst gab es in dieser Zeit, was für eine Poesie gab es in dieser Zeit. Und hier in Berlin konnte man natürlich das alles wunderbar in Museen auch erleben.
Ja. Und im Übrigen war er der allerbeste Witzeerzähler, den ich überhaupt jemals kennengelernt habe.
Okay, aber Sie haben nicht noch jemand von Ihnen noch einen auf Lager, oder?
Nein, das waren sehr häufig jüdische, sehr lange und sehr wunderbare Witze, die nur er so erzählen konnte.
Sein früher Tod vor 20 Jahren war ja ein absoluter Schlag. Ich kann mich auch noch sehr daran erinnern. Er hat ja erstmal eine große Lücke eigentlich in die Berliner und überhaupt in die deutsche Musikszene gerissen. Wie haben Sie das damals auch verwinden können müssen?
Ja, das war ganz schlimm und wir waren immer in sehr engem Kontakt mit seinen Schülern, besonders mit Claudio Bohorques. Und wir haben eben gleich nachdem er gestorben war, gedacht, es muss irgendetwas zu seinem Angedenken passieren. Und dann haben wir eben gemeinsam mit seinen Studenten den Boris Pergamentschikow-Preis für zeitgenössische Kammermusik ins Leben gerufen.
Über den reden wir gleich, aber haben Sie noch was zu ergänzen, Claudio Bohorques?
Ja, ich glaube, was ihn ausgemacht hat, ist seine ungeheure Großzügigkeit im Teilen seiner Erfahrungen, aber eben auch seiner Kontakte. In meinem Fall hat er mir zum Beispiel den Kontakt zu Krzysztof Penderecki ermöglicht, sodass ich ihm vorspielen durfte. Und dadurch begann auch eine künstlerische Freundschaft mit ihm und gipfelte in einem Erstaufführung mit dem Concerto Grosso, wo ich zusammen mit ihm das auch spielen durfte. Und also hat nicht nur als Lehrer agiert, sondern sozusagen wirklich als Mentor und dann wurden wir später buchstäblich Kollegen und das hat er gefördert wie kein Zweiter.
Über Krzysztof Penderecki reden wir gleich. Jetzt hören wir erstmal Brahms und zwar mit Ihnen und Peter Notsch am Klavier. Und ich frage jetzt mal, bevor wir diesen ungarischen Tanz starten, wie viel Lehrer, wie viel Pergamentschikow steckt da drin?
Naja, also ich habe es erwähnt, er hat uns gelockt, sage ich mal. Und das ist auch das, was ihn immer noch präsent für mich macht. Ich lerne immer weiter. Er hat uns das Hinterfragen gelehrt und das heißt nie stehen bleiben. Und das ist eben das, was ich auch heute versuche.
Der ungarische Tanz Nummer 7, A-Dur, war das von Johannes Brahms mit Claudio Bohorques, Violoncello und Peter Notsch Klavier. Und Claudio Bohorques sitzt mir hier gegenüber und hatte einen etwas selbstkritischen Gesichtsausdruck. Kann man das so sagen?
Nein, selbstkritisch nicht, eher schmunzelnd. Also das ist aus meinem Album mit den Brahms-Sonaten, wo wir das sozusagen als paar Zugaben hinzugefügt haben mit meinem verehrten Duopartner Peter Notsch, der unter anderem eben auch mit Boris Pergamentschikow auch gespielt hatte. Und ich schmunzel deshalb, weil das sind natürlich solche Stücke, die gerade jemand wie auch mein Lehrer Boris Pergamentschikow auch wunderbar zelebrieren konnte, weil er diese Mischung aus Charme und Virtuosität und Timing fantastisch machte. Und da gucke ich natürlich immer selbstkritisch und überlege, ob er jetzt auch gerade schmunzelt.
Er schaut uns oben zu, Andrea Bernstorff vom Freundeskreis der Hans-Eisler-Hochschule. Wie erleben Sie das, wenn Sie die Schüler heute und Schülerinnen vielleicht auch ein paar von Boris Pergamentschikow hören?
Also ich höre sehr häufig die Schüler und ich bin immer wieder ganz beglückt, weil es zeigt sich jetzt auch für mich als Laien, dass Boris eine ganz besondere Eigenschaft hatte. Er ließ nämlich allen seinen sehr unterschiedlichen Schülern ihre Individualität. Es gibt Künstler, deren Schüler spielen alle gleich. Und bei Boris ist es eben so, jeder Einzelne ist der geblieben, der er war. Und da hat er die Vollkommenheit erreicht, also
die
sozusagen.
Die Persönlichkeit herausgearbeitet.
Ja, ja. Absolut. Also das Schöne auch jetzt im Nachhinein ist, dass wir uns untereinander auch immer wieder in unregelmäßig, regelmäßigen Abständen sehen, austauschen und immer wieder beeindruckt bin eben über die verschiedenen Facetten, die wir individuell entdecken, und das ist eine Bereicherung im Austausch.
Also der Schülerkreis an sich, da haben Sie richtig institutionalisierte Treffen dann auch?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also in den ersten Jahren gab es tatsächlich auch durch Mitte von Julian Arp, der das sehr wunderbar organisiert hatte, die Gedenkkonzerte, und dann gab es jetzt eben eine Zäsur, und als es vor einem Jahr die Überlegung kam, ein Konzert für ihn zu machen, wurde ich von verschiedensten Seiten angefragt, ob nicht doch etwas gemacht werden sollte zu seinen Ehren. So, das, was mich sehr gefreut und gerührt hat, und das hat mich erst recht inspiriert, jetzt in meiner Funktion an der Eisler das eben mit zu organisieren.
Da reden wir gleich drüber, aber erstmal interessiert mich noch, Andrea Bernstorff, der Hans Eisler. Die Hans-Eisler-Hochschule hat ja den Boris-Pergamenschikow-Preis ins Leben gerufen, haben Sie schon erwähnt, für zeitgenössische Kammermusik. Wie kam es denn zu diesem Preis und was sagt das auch noch über den Interpreten Pergamenschikow aus?
Also das sagt sehr viel aus, denn der Preis, wir haben gleich nach seinem Tod gedacht, es muss irgendetwas geschaffen werden, was bleibt, denn er sollte irgendwie ein Bleibender sein, und das ist er ja auch geblieben. Und dann haben wir gesagt, die Kammermusik lag ihm am Herzen, die zeitgenössische Kammermusik lag ihm am Herzen. Und so soll es sein. Und der geistige Austausch lag ihm am Herzen. Deswegen gehört zu dem Preis eben nicht nur das musikalische, der musikalische Auftritt, sondern eben auch ein mündlicher Vortrag.
Und die Preisträger, das sind ja auch einige Prominente schon wieder drunter, ne?
Also. Absolut. Das ist sehr beeindruckend gewesen, wer da alles schon Preise geholt hat. Und die Formationen sind vielleicht nicht immer zusammengeblieben, aber die Karrieren sind dadurch auch nochmal gefördert worden und vor allen Dingen der geistige Nachhalt.
Einige der Schüler, sagte ich schon, sind am Dienstagabend im Benefizkonzert mit dabei. Alles ist geplant. Und es ist auch schon der Name Krzysztof Penderecki gefallen, der auf dem Programm gleich mit zwei Werken vertreten ist. Frage an Sie beide, was hat es denn mit dieser Verbindung auf sich, Pergamenschikow, Penderecki?
Ja, also die beiden waren Zeit ihres Lebens sehr eng künstlerisch und auch persönlich befreundet. Und Stücke wurden auch für ihn geschrieben, wie zum Beispiel das Divertimento, was dort geschrieben wird. Das ist ein Teil, was dann später noch zu einer ausgewachsenen Suite gewachsen ist. Das wollten wir unbedingt mit dabei haben. Auch und die Eröffnung, auch eben der Gedanke, ein Cello-Ensemble-Stück zu spielen mit allen Klassenmitgliedern, war eine Geste auch an diese Freundschaft. Und da ich auch persönlich und auch andere Cellisten mit ihm Kontakt hatten, lag das auch sehr nahe.
Was mich noch interessiert, Stichwort menschliche Komponente, wir haben jetzt sehr, sehr viel von Boris Pergamenschikow und seinem Umgang mit Kollegen, mit Schülern, mit Profis aus der Cello-Szene gesprochen. Wie war er denn mit seinem Publikum verbunden? Ich sag mal, mit den musikalischen Liebhabern, die ihn einfach nur gerne gehört haben und gerne immer seine Konzerte besucht haben.
Also da kann ich nur sagen, mit denen ging er ebenso großzügig um wie mit allen anderen, denn er hat einen gelockt, er hat einen Mut gemacht, Zeitgenössisches zu hören. Er hat, ja.
Also auch da so ein bisschen Pädagoge, Publikumserzieher, sag ich mal.
Ja, aber nicht so in dem penetrant pädagogischen Sinne, sondern in einem Lockmodus sozusagen. Er hat einen angezogen, gelockt hinzuhören.
Und Sie haben jetzt beide jede Menge Interpreten gelockt für den kommenden Dienstag. Hat das alles wunderbar geklappt? Haben alle zugesagt oder wollten vielleicht sogar noch mehr, als Sie am Ende unterbringen können?
Ja, wir hätten auf jeden Fall noch eine ganze Woche füllen können, voller Musik, mit Sicherheit. Es konnten auch leider nicht alle an diesem speziellen Termin zusagen, auch anderen Commitments. Aber es ist schön, dass wir dank des auch deiner Hilfe im Konzerthaus an seinem Todestag tatsächlich gastieren können. und freuen uns sehr auf diesen mit Sicherheit sehr, sehr inspirierten, sehr menschlich warmen, aber eben auch sehr nostalgischen Abend.
Sehr viel am kommenden Dienstag 20 Uhr im Konzerthaus. Und es gibt auch noch Karten?
Noch Karten.
Wenige. Das ist je weniger, also halten Sie sich ran. Und vielen Dank, Andrea Bernstorff und Claudio Bohorquez. Und wir werden jetzt noch eine absolute Preziose hören, die ich sehr mag, da ich ja auch sehr stark in Leipzig engagiert bin. Julius Klengel, der Gewandhaus-Cellist, aber sein größter Hit, den haben die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker bekannt gemacht. Das ist dieser Hymnus für 12 Celli. Hat da Boris Pergamenschikow auch mal mitgespielt oder sich dazu geäußert, zu diesem Stück?
Na, es ist natürlich ein ikonisches Stück, was natürlich auch auf Cello-Festivals wiederzufinden ist. Hier in diesem Programm war es nochmal der Gedanke, wir sind sozusagen die Cello-Kinder von Boris, dass wir ihm auch nochmal den Reigen zu den Cello-Enkeln eröffnen. Das heißt, die Studierenden aus meiner Klasse und auch aus der Klasse von Nicola Altstädt werden dann mit auf die Bühne kommen, mit uns allen dann diesen Hymnus geben und sozusagen die Brücke über die Generation.
Also ein relativ spontaner Gig. Da kann ich mir, da würde ich gerne Mäuschen beim Proben sein, wie das abläuft.
Gerne willkommen.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank.